ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Es gibt sehr, sehr viele offene Fragen, was diese Abschiebung anbelangt.
Bis jetzt gibt es keine offiziellen Statements der Taliban.
Absoluter Closed Shop, also da war kein Reinkommen.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
Peter,
Andreas
und Charlotte. Und erstmal Peter, schön, dass du wieder da bist nach dem Urlaub.
Ja, jetzt war ich 3 Wochen weg und wurde hier sehr gut vertreten und habe auch immer brav eure Podcasts gehört, obwohl es Urlaub war, also Leas und deinen. Und ja, bin aber jetzt recht frisch und freue mich sehr auf die Arbeit.
Und man muss sagen, du bist hier direkt gestern angekommen und hast dich schon direkt auf das Thema gestürzt, was uns hier ja Andreas vergangene Woche ereilt hat, weil es kam plötzlich die Meldung, dass 28 Afghanen abgeschoben werden sollen von Deutschland zurück nach Kabul.
Genau, die kam recht früh, die Meldung, was ganz gut war, aber es kam natürlich vollkommen überraschend. Und wir waren da natürlich unvorbereitet, weil keiner wusste, dass das ansteht. Und und haben dann mal nachgeschaut. Peter hat auch immer so einen besonderen Zugang zu dem, was Flight Radar dann macht. Also man konnte das ja sehr gut verfolgen. Und das war, glaube ich, auch der meist nachgeschaute oder der meist geklickte Flug an dem Tag. 9.500 oder so, die das beobachtet haben von Leipzig, wo ich ja auch herkomme, vom Flughafen Leipzig-Halle Richtung Kabul.
Und Leipzig ist ja öfter auch der Standort, von dem diese Abschiebungen losgehen, oder? Also Leipzig habe ich schon öfters gehört.
Ja, also immer mal wieder. Wir haben auch so ein bisschen überlegt, woran das liegen kann. Ich glaube, Leipzig, der Flughafen ist halt, da ist es, ich sage jetzt mal, relativ ruhig. Ist zwar ein internationaler Flughafen, aber ist nicht vollkommen ausgelastet. Und insofern lassen sich wahrscheinlich solche Dinge dort in Ruhe abwickeln mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die dann dazugehören.
Und Peter, ja, du warst im Urlaub, aber hast dann wahrscheinlich genau auch auf dem Handy das gesehen und hast uns nämlich in unsere Office-WhatsApp-Gruppe direkt den Link geschickt zu dem Flugradar, wo eben man verfolgen konnte, wie das Flugzeug startet und dann losgeflogen ist.
Ja, klar. Also es war zwar Urlaub, aber tatsächlich habe ich den Flug dann auch verfolgt, was man ja über solche Seiten wie Flightradar ganz gut machen kann. Und das war spannend einfach. Es war ja eine ungewöhnliche Maschine für so eine Abschiebung. Das war eine Maschine von Qatar Airways. Das war ein Dreamliner, also ein sehr neues Flugzeug, ein Boeing 787, die natürlich normalerweise auch nicht auf der Strecke von Leipzig nach Kabul fliegt. Ja, das ist eher so eine Maschine, wo man von Frankfurt nach Katar fliegt und dann weiter irgendwie nach Südasien, Südostasien. Eigentlich so ein typisches Langstreckenflugzeug. Und ja, das ist aber eben dann direkt in Kabul gelandet. Und irgendwann dann habe ich aber auch wieder Arbeit sein lassen und habe das nicht weiter verfolgt. Aber das habe ich jetzt gerade wieder aufgenommen und finde das immer noch eine sehr spannende Geschichte, weil es ja diese 28 Abgeschobenen noch gibt. Die sind in Kabul offenbar noch. Und es geht jetzt eben auch um die Frage, was machen die denn da und was geschieht mit denen da?
Warum uns auch das Ganze so überrascht hat, ist, weil es ja der erste Abschiebeflug war seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021. Und Andreas, du hast ja dann erstmal unseren Stringer auch angerufen, weil die Frage ist ja dann immer, wir sitzen hier in Delhi, wie können wir an Informationen kommen in Kabul, wo wir ja nicht sofort schnell hinfliegen können?
Ja, genau. Ich habe dann gleich unseren Mitarbeiter in Kabul informiert und ihn gebeten, sich auf den Weg zum Flughafen zu machen. Also zu dem Zeitpunkt, wo dann die Maschine auch landen würde, aber natürlich entsprechend mit Vorlauf. Und das hat er auch gemacht. Und dann war es für uns auch möglich, wenigstens ein paar Aufnahmen zu bekommen unter sehr schwierigen Bedingungen, weil dort auf dem Flughafengelände ziemliche Einschränkungen auch bestehen und man nicht genau wusste, wann werden die nun wie auch transportiert und dann stellte sich eben heraus, und das war dann doch einigermaßen gut zu sehen, dass die dann in einem Bus vom Flughafengebäude gebracht wurden, und wir haben uns das dann ein bisschen näher angeguckt und war nicht so besonders scharf, weil es halt mit dem Handy aufgenommen wurde und eine normale Kamera dann nicht erlaubt war, und wir haben dann gesehen, als die Männer rauskamen aus dem Bus, dass sie anscheinend die Hände gefesselt waren mit so weißen großen Kabelbindern oder sowas in der Richtung, und die hatten auch um die Füße oder zumindest um die einzelnen Beine, um die Hosen auch solche weißen Teile, waren aber anscheinend nicht miteinander verbunden, sodass sie normal laufen konnten. Aber sie waren im Prinzip doch recht gut zu erkennen, weil sie sich von all den anderen, die dort auf dem Flugplatz unterwegs waren und im Flughafengebäude, dann doch sehr abgehoben haben mit so Basecap und irgendwelchen Sportklamotten und sowas in der Richtung.
Das heißt, es war ja nicht möglich, mit denen direkt zu sprechen, oder doch?
Als dann die Leute rausgekommen sind, oder zumindest ein Teil von denen dann das Flughafengebäude verlassen hat, was uns dann auch überrascht hat, dass sie da relativ schnell dann, also es hieß ungefähr 15, die dann erstmal rausgehen konnten. Und unser Mitarbeiter hat dann auch versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen, haben sich aber alle geweigert. Keiner hat da was gesagt direkt. Und mit einem haben wir dann Kontakte ausgetauscht und versucht, ihn am nächsten Tag zu erreichen. War dann aber nicht mehr möglich. Also Handy war irgendwie abgestellt und hat sich dann leider nicht mehr ergeben.
Ich finde es interessant, dass die Taliban keine Kameras erlaubt haben, weil das zeigt einem ja, dass sie offenbar überhaupt kein Interesse an Berichterstattung haben, oder?
Absolut, das ist eine ganz interessante Frage. Ich habe gerade auch mit Kollegen in Afghanistan gesprochen, auch mit Leuten, und ich muss da sehr vorsichtig sein, was ich sage, weil es ist ganz wichtig, dass die nicht identifiziert werden können, weil die in großer Gefahr da leben als Journalisten, als afghanische Journalisten, die möglicherweise über etwas berichten, über das die Taliban keine Berichte haben wollen. Die haben gesagt, dass ausdrücklich gesagt wurde, es darf nicht berichtet werden über diese Abschiebungen. Es war auch so, dass das, ich habe mir mal die Abendsendungen angeschaut an dem Tag, auch im Fernsehen, da war überhaupt nichts darüber. Es war in Deutschland, war das die Hauptschlagzeile. Und es ist regelmäßig auch so, wenn Afghanen betroffen sind und da passiert irgendwas im Westen, in Deutschland, in England, in USA und so, dann ist das immer Thema in Afghanistan, sofern es die Taliban haben wollen. Das wollten die aber ausdrücklich nicht. Deshalb gab es dann am Abend 15-minütige Nachrichtensendungen, in denen nichts darüber zu sehen war. Und das ist seither so, dass man das sehr mit spitzen Fingern nur anfasst und dass jeder eigentlich weiß, dass man nicht darüber berichten darf. Einige Sender, das ist ganz interessant, machen es aber so, dass sie sozusagen, wie soll ich sagen, über Bande berichten. Das heißt, sie dürfen nicht über ein Ereignis direkt berichten. Das ist eine Technik, die die seit Jahren schon anwenden, wenn es darum geht, Dinge zu berichten, die die Taliban eigentlich gar nicht in Funk und Fernsehen haben wollen, dass sie nämlich berichten, dass andere berichten, dass sie nämlich berichten, dass es einen UN-Bericht über irgendwas gibt, dass irgendein westlicher Sender über etwas berichtet hat. Und das kann man dann tatsächlich machen, das sozusagen abzubilden. Und da gab es in den letzten Tagen auch aus Afghanistan Geschichten, wo dann unten drin stand, gerade sind ja aus Deutschland welche abgeschoben worden. Etwas, was als Ereignis selbst gar nicht berichtet worden war.
Wir haben ja auch immer Kontakt zu verschiedenen Vertretern der Taliban im Außenministerium oder auch der Sprecher, der in Doha sitzt. Ich habe denen geschrieben über WhatsApp. Darüber haben wir Kontakt zu denen und da kam aber überhaupt keine Reaktion. Und dann habe ich noch ein paar Stunden später nochmal nachgehakt. Man wird dann mit einem öffentlichen Statement rechnen können, keine Reaktion. Und das zeigt einem ja sehr, dass die da offenbar kein Interesse hatten. Manche haben vermutet, dass die Abschiebung war ja an einem Freitag, also Sonntag quasi in Afghanistan, dass es daran liegen könnte. Aber bis jetzt gibt es keine offiziellen Statements der Taliban. Ne?
Nee, es lag sicher nicht am Freitag, weil ich hatte neulich gerade eine Geschichte, da ging es auch um Afghanistan, da ging es um Pässe, die ausgestellt wurden von afghanischen Vertretungen im Ausland. Und da habe ich nämlich just diesem Sprecher in Katar, dem Sprecher des politischen Amts der Taliban dort, Suhail Shaheen heißt der, ganz bekannter Diplomat auch, geschrieben. Und der hatte mir am Freitag fröhlich zurückgeschrieben und geantwortet. Das heißt also, das hat nichts mit dem Tag zu tun, sondern das hat einfach damit was zu tun, dass die nichts antworten wollten.
Dabei ist ja jetzt die große Frage, wie geht's diesen 28 Männern, die es ja waren, wie geht's diesen abgeschobenen Afghanen aus Deutschland aktuell in Afghanistan?
vielleicht kurzer Nachtrag noch dazu, weil wir auch vor Ort dann natürlich versucht haben, irgendein Ministerium zu erreichen, irgendjemanden von den Sprechern dort, und es war eben absoluter Closed Shop, also da war kein Reinkommen, keine Antworten, niemand hat das Telefon abgehoben oder war erreichbar in irgendeiner Form, also es war offensichtlich so, dass dort wirklich Nachrichtensperre herrschte.
Es gab jetzt ja eine Bildschlagzeile über den vermeintlichen Horrorknast, wo diese abgeschobenen Afghanen sitzen sollen. Was hast du denn jetzt aktuell rausgefunden?
Es ist ganz schwierig. Es sagt auch keiner was konkret dazu. Ich habe mit Kollegen gesprochen in Kabul. Einer davon hat mir gesagt, er kann es einfach nicht bestätigen. Er weiß es nicht, ob die dahin gebracht wurden. Ein anderer sagt, das stimmt nicht, die sind da nicht. Es ist nichts, wo man sagen kann, darauf kann ich eine Berichterstattung bauen. Das ist auch etwas, was wir immer überlegen müssen. Wir kriegen Quellen, wir kriegen Informationen aus dem Land, und dann müssen wir als Korrespondenten und Korrespondentinnen einfach überlegen, ist das etwas, was wir in der Berichterstattung packen können? Ist das irgendwie Hörensagen? Ist das einigermaßen zuverlässig? Wie müssen wir es auch anpacken? Müssen wir ganz klar kennzeichnen, dass es nicht sicher ist und so? Das sind alles Fragen, die wir beantworten müssen, bevor wir berichten. Und das ist zum Beispiel etwas, da kann ich keine Berichterstattung drauf aufbauen. Ich weiß es schlicht nicht, so muss ich das sagen. Ja, es gab diese Bildschlagzeile über den Horrorknast. Man weiß auch, das ist ein Horrorknast, Pul-e-Charkhi. Aber eigentlich alle Gefängnisse in Afghanistan sind nicht schön. Also ich habe vorher auch schon zu Gefängnissen recherchiert, in Herat zum Beispiel. Die sind überfüllt. Das gibt wenig Essen bis gar keins. Das Trinkwasser ist dreckig. Die hygienischen Zustände sind ganz schlimm nach unseren Maßstäben, aber auch nach afghanischen Maßstäben. Es ist was ganz anderes als ein Strafvollzug in Deutschland natürlich.
Was gibt es denn jetzt im Moment für Informationen über den Verbleib dieser Männer?
Ja, also ich glaube, was auch möglicherweise dagegen spricht, dass da jetzt alle in diesem Knast gelandet sind, ist, dass eben ein paar von denen, und nach unserer Zählung da vor Ort am Flughafen waren es sogar 15, den Flughafen verlassen haben. Das heißt, 13 waren dann noch im Gebäude, und es war nicht ganz klar, ob die dann dort auch festgesetzt wurden. Aber es ist schon merkwürdig, wenn man die erstmal quasi laufen lässt. Kabul ist eine große Millionenstadt, und dann versucht sie vielleicht im Nachhinein wieder einzufangen. Also insofern, dass alle dort gelandet sein sollen, ist, glaube ich, höchst fraglich.
Ja, es gibt jetzt interessanterweise, hat mich Andreas gestern Abend noch darauf aufmerksam gemacht, es gibt ein Interview von BBC Pashto, dem Pashto, also Sprachenservice der BBC, mit einem dieser Männer. Und der sagt in diesem Interview einiges. Wir können ja mal kurz reinhören. Und er sagte am Anfang, dass er seit 27 Jahren in Deutschland gelebt hat und er mit einer muslimischen Frau verheiratet sei, 4 Kinder habe und so. Sein ältester Sohn, er werde demnächst 18, und dass er zu 6,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden sei. Er sagt nicht weshalb, und dass er 4 Jahre und 8 Monate im Gefängnis verbracht habe. Ich versuche jetzt gerade herauszufinden, wer das ist. Es ist offenbar ein Mann aus Baden-Württemberg, ein 45-Jähriger, aber mehr wissen wir noch nicht. Er sagt übrigens auch in diesem Interview mit der BBC, und das ist das Einzige, was es mit Abgeschobenen bisher gibt, beklagt er sich, wie er abgeschoben worden sei. Er berichtet also, gegen 9 Uhr morgens seine Gruppe von 6 Personen zu ihm gekommen. 2 haben ihn an Beinen und Händen gefesselt und haben ihn zur Abschiebung gebracht. Und er beklagt sich auch darüber, dass er das nicht vorher gewusst hat, dass er nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass er abgeschoben werden soll. Und es sei ja Recht in Deutschland, er müsse das vorher wissen, er müsse einen offiziellen Brief bekommen. Da weiß er aber anscheinend nicht, dass das Recht in Deutschland gerade geändert wurde und dass diese Ankündigungen von Abschiebungen seit kurzer Zeit nicht mehr notwendig sind und deshalb auch solche Abschiebungen erst möglich werden, weil eben dann die Leute, die davon betroffen werden, sich nicht absetzen können vorher.
Das heißt aber ja, wenn die BBC ein Interview einfach mit dem machen konnten, dass der vermutlich gerade ein freier Mann ist in Kabul irgendwo oder Afghanistan.
Das ist nicht ganz klar, aber ich gehe mal davon aus, dass der noch in diesem Haus sitzt, in das er gebracht wurde, am Flughafen. Also das liegt zumindest nahe. Wir wissen es am Ende nicht sicher. Er sagt, er ist in Afghanistan ja ganz falsch, weil seine ganze Familie außerhalb Afghanistan sei und auch seine Kinder, die seien in Deutschland und so. Und er habe keine Verwandten mehr in Afghanistan, die seien alle irgendwo London, Italien, Deutschland, USA. Und er hofft jetzt auch, sagt er, dass die neue Regierung, sprich die Taliban, ihm dabei helfen, dahin zurückkehren zu können.
Okay, das ist ja interessant. Gab es nicht auch sowieso, es gab ja schon mal vor einigen Wochen diese Diskussion mit, kann man nach Afghanistan abschieben, und hatten dann da nicht auch Taliban gesagt, wir wollen die gar nicht zurückhaben, oder?
Also genau, die haben gesagt, also das müsste alles nach Recht und Ordnung gehen, wenn da irgendjemand abgeschoben würde, und sie haben irgendwie zu erkennen gegeben, dass die Art und Weise, wie Menschen aus Deutschland abgeschoben werden sollen, etwas sei, was sie nicht tolerieren würden. Da ging es nämlich vor allen Dingen um die Frage, ob die über Nachbarländer nach Afghanistan zurückgeschoben werden, über Pakistan oder Usbekistan. Das heißt, es ging für die Bundesregierung darum, nicht mit den Taliban verhandeln, mit den Taliban sprechen zu müssen, sondern dass man mit den Usbeken verhandelt, dass man mit den Pakistanern verhandelt und die Leute dann zur Grenze bringen und einfach auf die andere Seite schicken. Und das genau wollten die Taliban nicht. Wir wissen nicht genau, wie dieser Deal jetzt aussah. Es ist die Rede davon, dass mit den Kataris gesprochen wurde und dass die Kataris im Prinzip alles eingefädelt haben und die sozusagen die der Man in the Middle waren, also die Mittelsmänner zwischen den Deutschen und den Taliban, und dass die Katarer dann auch Zusagen der Taliban an die Deutschen übermittelt haben könnten und man sich in Deutschland damit zufrieden gab. Es gibt sehr, sehr viele offene Fragen, was diese Abschiebung anbelangt. Dazu gehört eben auch die Art der und Weise, wie sie ausgehandelt wurde. Dazu gehört aber natürlich auch, was zum Beispiel mit diesen 1.000 Euro passierte, über die jetzt auch in Deutschland immer berichtet wird und wo sich auch die Gemüter erhitzen. 1.000 Euro Handgeld pro Abgeschobenen, die mitbekommen haben, wo die Bundesregierung, die Innenministerin auch sagt, das war notwendig, weil wir eben verhindern wollten, dass deutsche Gerichte so eine Abschiebung verhindern, weil sie sagen, den Abgeschobenen droht die Verelendung in Afghanistan. Und da ist die Frage, wenn die da angekommen sind in Kabul, 1.000 Euro jeder dabei hatte, die Taliban das auch wussten, die auch durchsucht haben, ob sie die 1.000 Euro dann kassiert haben oder ob sie diesen Leuten die 1.000 Euro gelassen haben.
Ja gut, ich denke, das war wirklich pro forma, ne, dieser Akt. Also einfach, um da quasi Rechtssicherheit zu schaffen, weil es heißt, dass eben dann möglicherweise das vor dem deutschen Gericht anfechtbar ist, wenn eben Verelendung droht. Aber Peter hat natürlich vollkommen recht, wenn das so breit propagiert wird und die sicherlich auch, denke ich mal, gefilzt werden, wenn sie dort ankommen. Ob davon was übrig bleibt von dem Geld, ist natürlich dann eine ganz andere Frage. Und ja, und das ist auch nicht, glaube ich, ja, es ist, unterstehen natürlich noch weitere Fragen auch im Raum, auch die Frage, wie wurde das eigentlich gehandhabt, wie die Sicherheit dort auf dem Flug zu gewährleisten. Es hieß, deutsche Sicherheitskräfte waren nicht dabei. Irgendwann hieß es, okay, Katar hat da Sicherheitskräfte zur Verfügung gestellt, die quasi in Leipzig auf deutschem Boden dann die Abgeschobenen in Empfang genommen haben. Ob das alles auch so rechtens ist, ist auch eine Frage, die sich da, glaube ich, auch nochmal stellt, wie sowas dann gehandhabt wird und ob das jetzt einfach nur ein großes Signal gewesen ist und wie man das dann machen will, wenn sowas dann möglicherweise öfter noch gemacht werden soll.
Genau, und danach sieht es ja gerade aus, dass es solche Abschiebungen jetzt öfters geben soll. Und ja, und was so unterm Radar so die Abhängigkeiten sind und die Deals mit Katar oder Peter, du hast es auch gesagt, wie man dann doch indirekt mit den Taliban verhandelt. Weil klar, Deutschland konnte ja nicht abschieben, ohne dass die Taliban es erlauben. Ne? Man kann ja nicht irgendwo in Kabul landen und sagen, hier, nimmt die 28 Afghanen zurück.
Genau, das ist natürlich das Problem. Offenbar hat man jetzt einen Weg gefunden. Eine wichtige Frage ist auch, man würde schon gerne wissen, wie das denn zustande kam und welchen Zusammenhang es hatte mit dem Anschlag in Solingen. Also es gibt Hinweise darauf, dass es sich danach sehr beschleunigt hat. Also wir hatten ja eine Zeit, die ist ja auch politisch immens interessant, zwischen dem Anschlag und den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Und da ist die Frage, hat die Bundesregierung da nochmal nachgeholfen? Ist sie da auch über eine Schwelle nochmal gegangen, über die man vorher sich vielleicht nicht getraut hat zu gehen, weil man gesagt hat, jetzt gab es den Anschlag, wir haben jetzt ganz großen Druck, wirklich effektiv abzuschieben. Gleichzeitig sind jetzt diese Landtagswahlen direkt vor uns. Also das sind Fragen, die werden in Deutschland beantwortet werden müssen. Wir werden uns, und das ist unser Beitrag bei dieser, bei der Antwort zu diesen Fragen, darum kümmern müssen, was diesen Abgeschobenen in Afghanistan jetzt tatsächlich passiert. Und da kommt natürlich ein großes Problem, und Andreas hat es ja schon gesagt, zum Tragen, dass wir nicht einfach nach Afghanistan können, dass wir nicht einfach in Afghanistan aufschlagen können, weil uns die Taliban ja gar nicht reinlassen. Das ist ja das Problem. Das heißt, wenn wir denen sagen würden, wir wollen dahin, um über diese Abgeschobenen zu berichten, dann würden uns die Taliban einfach sagen, ja, vergesst das, da kommt ihr nicht hin. Das heißt, wir müssen immer über irgendwelche Kollegen, Kolleginnen in Afghanistan arbeiten, Informationen bekommen, um dann darüber berichten zu können.
Genau, und wir werden auch weiter dranbleiben. Peter, du bist ja auch dran oder auch über Kontakte in Deutschland, dass man irgendwie doch an diese Männer kommt, dass wir vielleicht auch mal direkt jemanden interviewen können und nicht, dass wir uns nicht auf Töne von der BBC beziehen müssen. Genau, also wir bleiben weiter dran. Peter hat jetzt den nächsten Talk dazu. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge, schreibt uns wie immer an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. Peter, schön, dass du wieder da bist und tschüss sagen wir heute.
Andreas,
Peter
und Charlotte. Ciao.
Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Koopmann, die Host von 11KM. 11KM, das steht für 11 Kilometer. So weit ist es nämlich bis zum tiefsten messbaren Punkt der Erde. Und tief tauchen wir auch mit unseren Geschichten. Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD tauchen wir ab in ein Thema in aller Tiefe. Ihr geht mit auf verdeckte Ermittlungen oder seid dabei, wenn meine Kolleginnen und Kollegen endlich das zentrale Puzzleteil in einer Recherche finden.
Wir haben da lange rumgeknobelt, wie machen wir das? Aha. Wenn man das weiß, wieso lässt man das zu? Dann hatten wir uns entschlossen, wir fahren einfach hin. Und wir haben dann da angeklopft, geklingelt, gefragt den Firmenchef, ob er weiß, dass er Server an die Hisbollah vermietet. Und dann hat er gesagt, vielen Dank für den Hinweis. Nein, das weiß ich nicht. Wir seien die Ersten, die ihm das sagen würden.
Wir mieten einen physischen Server und wir haben keinen Zugang auf den Content. Wir haben noch keine Informationen.
Wenn das alles so stimmen würde, was wir ihm da sagen, dann würde er den sofort offline nehmen. Das hat er dann auch gemacht.
11KM, der Tagesschau-Podcast, gibt's von Montag bis Freitag. Zu Hause sind wir in der ARD-Audiothek und ihr findet uns auch überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns. Ciao!